Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebes Publikum hier in Rheine, jetzt erleben Sie eine ganz besondere Frau. Sie ist Ihnen aus verschiedensten Produktionen bekannt und sie hat einen ganz besonderen Humor, einen, den die FAZ mal schreiben ließ, sie sei die Retterin des deutschen Fernsehhumors. Besser kann man es eigentlich nicht sagen. Egal, ob das nun stimmt, ganz sicher ist sie eine tolle Frau, das werden Sie gleich erleben. Und ich muss Ihnen sagen, sie kommt geradewegs aus New York, inklusive Jetlag, aber sie ist dennoch hier. Das darf man ihr mal ganz kurz hoch anrechnen. Bitte schön. Hier ist sie. Willkommen beim NDR Info, der Talk und WDR 5, das Tischgespräch. Zusammen sind wir Gespräch hoch 2 hier in Rheine. Cordula Stratmann.
Guten Abend.
Ja, sehr schön. Bitte nehmen Sie Platz, Frau Stratmann. Also vielen Dank, dass Sie trotzdem gekommen sind, Frau Stratmann, in New York. Sieht es ja ein bisschen anders aus als hier. Und Sie haben mir auch im Vorgespräch gesagt, ich drehe in New York.
Ja,
also wenn man es geschafft hat, dann dreht man in New York.
Genau. Ich freue mich so, dass das so terminiert ist, dass ich mit Jetlag jetzt hier hinkommen kann. Und ich bin heute Morgen aus dem Flieger ausgestiegen und habe dann noch mal eine Stunde geschlafen. Ich bin jetzt hier, ich bin total fertig.
Sie sehen blendend aus, darf man das auch noch einmal vor dem Publikum hier sagen.
Dankeschön.
Ganz großartig. Was haben Sie denn da jetzt gerade in New York 5 Tage, glaube ich, gedreht?
Ja, Annemie Hülchrath hat Ute Lemper besucht in New York. Wir machen für das Weihnachtssonderprogramm 2 schöne Folgen, wo Annemie eine halbe Stunde einen prominenten Menschen besucht. In einer Folge besucht sie Til Schweiger und in der anderen Folge Ute Lemper. Und da habe ich jetzt 5 Tage als Annemie mich in New York umgeguckt. Das war ein großer Spaß.
Ja. Hat man sie, sind Sie auch auf der Straße so rumgelaufen? Hat man Sie erkannt?
Ja, es ist sehr, sehr seltsam, sich in New York. Also ich war froh, dass es New York war, weil da ist, das ist denen ja total egal, ob ich jetzt ich bin oder Annemie oder Petra oder Jutta.
Ja.
Als Annemie durch die Welt zu gehen, ist natürlich was völlig anderes als Cordula. Und die staunt noch anders. Die ist halt eine rheinländische Hausfrau mit Mann und Hund, aber sehr dem Leben zugetan, sehr neugierig. Insofern, sie passte gut dahin.
Das kann ich mir vorstellen. Wir sitzen jetzt hier zusammen quasi im Radio, eines der schillerndsten Medien, die es ja so gibt. Wenn man Ihre Karriere verfolgt, Frau Stratmann, dann hatten Sie ja nicht so wahnsinnig viel mit Radio zu tun.
Mit Radio doch.
Doch?
Ja, also ich habe immer Radio gehört.
Gehört schon?
Ja.
Ja. Hatten Sie jemals das Gefühl, da müsste ich auch mal rein?
Nee, ich hatte, bevor ich in die Öffentlichkeit trat beruflich, hatte ich nie das Gefühl, ich müsste mal in die Öffentlichkeit. Nee, also weder im Radio noch im Fernsehen.
Mhm.
Ich war davor und habe mir das angeguckt oder angehört.
Ja, Sie sind halt aus dem Fernsehen bekannt und nicht unbedingt aus dem Radio. Deswegen
nee,
wollte ich fragen,
richtig.
Sie lieben aber das Medium Radio.
Ja, und wie? Ich habe immer Radio an. Und wirklich, ich sage das jetzt ganz offen, WDR 5.
Ja, danke.
Und NDR Info.
Das ist schön. Wollen Sie noch was trinken, Frau Stratmann? Nein.
Ich hau mir hier noch so ein Wasser rein.
Es gibt ja viele Lobeshymnen, die Medien im Laufe der Zeit, ich sag mal, auch über Sie ausgeschüttet haben. Das wird ein bisschen unangenehm, jetzt alle zu wiederholen, dann wäre die Stunde auch um. Aber wie gesagt, ich habe es vorhin schon erwähnt, die FAZ schrieb mal in einem Anfall von Überschwang, rasender Begeisterung und Wahnsinn, Cordula Stratmann, die Retterin des deutschen Fernsehhumors. Wie ist das, wenn man sowas liest?
Ja. Also ich kenne dieses Zitat und ich habe mich gefreut, dass der Mensch, der das Interview mit mir geführt hat, das dann subsumiert unter so einem starken, eindrucksvollen Satz. Ich habe mich nicht richtig angesprochen gefühlt, weil ich rette ja nichts. Also ich mache halt meinen komischen Kram. So.
Mhm.
Und der eine mag es, der andere wahrscheinlich nicht. Ja, und also die Retterin des deutschen Fernsehhumors, ich wüsste gar nicht, wie ich das machen sollte. Das geht ja gar nicht.
Sie machen es einfach und dann wird es einfach so hingestellt, als wäre es das. Aber es gibt ja auch noch andere Lobeshymnen. Wie gehen Sie mit Lob eigentlich um? Also ist das etwas, was nett ist oder steht man da schon mal vorm Spiegel und sagt, ja?
Ja, das gucke ich mir tatsächlich sehr genau an. Ich gehe mit Lob so um wie mit Tadel. Ich finde beides manchmal hilfreich und manchmal, also häufiger hat es nichts mit mir zu tun. Also ich gucke mir genau an, von wem kommt es, was meint der damit, also was möchte der mir geben, möchte der mir eine Anerkennung geben, dann freue ich mich über dieses schöne Motiv, was er da hat. Mir ist einfach zu klar, dass wir Menschen, wenn wir auf den anderen treffen, viel auch mit den Bildern von dem zu tun haben. Also wenn Leute mich toll finden, dann ist das auch ihre Vorstellung, die sie sich von mir machen. Und das können ja höchstens die Menschen, die mich ganz nah kennen, die können mich sehr mögen und eben auch nicht mögen an anderen Stellen, wenn ich es ihnen schwer mache oder so. Und ich finde, ja, je länger ich das mache und je mehr Menschen ich kenne in all den Jahren, die öffentlich arbeiten, oder je älter ich werde, desto häufiger mache ich die Erfahrung, es hat noch nie jemand das, was ich am Anfang in der ersten Begeisterung mir von dem erträumt habe, das hat noch nie jemand halten können. Das ist auch richtig so, das ist normal.
Sie sind in Düsseldorf aufgewachsen, Sie wohnen jetzt in Köln.
Ja.
Was ist da auf der Strecke schiefgelaufen?
Also.
Na, ich spiele an auf Düsseldorf und Köln.
Ja, und ich tue jetzt begriffsstutzig.
Ah, das, ja, wir verstehe. Spielen schön zusammen. Das können Sie im Radio jetzt nicht sehen, aber es gelingt Ihnen.
Ich tue
Ihnen.
Jetzt so, als würde dieses Thema an mir abperlen. weil, ja, ich bin Rheinländerin. Ich liebe Düsseldorf, finde das eine schöne Stadt. Ich komme da gerne her. Ich lebe sehr gerne in Köln. Das ist natürlich überhaupt kein Problem. Max Gold hat mal gesagt, Leute, außerhalb von Köln ist das für alle todlangweilig. Und ich finde es auch. Also das ist natürlich überhaupt kein Problem. Ich bin von Düsseldorf nach Köln gezogen zum Studium damals und habe überhaupt keinen Unterschied bemerkt. Ich komme aus der Düsseldorfer Innenstadt. Dort war man zu der Zeit, in der ich dort aufwuchs, genauso rheinländisch wie in Köln. Und da hat man genauso im Supermarkt, dann hat die Kassiererin gesagt, oh, laufen Sie noch mal schnell, holen sich noch eins, die gehen weg wie warme Semmeln.
Ach.
Bei irgendwas, weiß ich jetzt nicht, Slip-Einlagen oder so, ich weiß es nicht.
Also doch keine so großen Unterschiede wie
natürlich
schön.
Natürlich nicht.
Sie sind aufgewachsen in einem katholischen Haushalt.
Yes.
Und sind dann irgendwann ausgetreten aus der katholischen Kirche.
Ja.
Darf man fragen, warum?
Weil ich mich überhaupt nicht zu Hause fühlte in diesem Verbund, weil die Probleme, die bis heute mit Homosexualität beschrien werden, die konnte ich noch nie nachvollziehen. Ich habe als Kind schon nicht verstanden, was da überhaupt für eine Nachricht bei ist. Dass also, ob ich jetzt einen Mann oder eine Frau liebe, das ist ja so Privatsache. Und auch überhaupt sich darüber auseinanderzusetzen, warum einer das ist, was er ist, also in der sexuellen Ausrichtung, und darüber eine Meinung zu haben, ob das richtig oder falsch ist, das kriege ich bis heute nicht in meinen Kopf rein. Ansonsten fühle ich mich auch nicht wirklich zu Hause in Kirche. Ich könnte mir aber auch keine andere vorstellen. Ich finde das grundsätzlich schwierig mit Glauben. Und wenn man sich die Welt heute anguckt, bestätigt einen das ja nur. Das bringt meistens nichts Gutes hervor. Wenn es zum persönlichen Gebrauch ist, wenn der Mensch sagt, damit geht es mir besser, mit diesem Gottesbild, was ich da habe, fühle ich mich gestärkt und macht aus mir einen besseren Menschen, das finde ich alles begrüßenswert. Aber es bleibt Privatsache.
Spielte denn Religion bei Ihnen zu Hause damals eine gewisse Rolle oder war man einfach nur katholisch?
Das war der solide rheinische Katholizismus, mit dem ich groß geworden bin. Man ging sonntags in die Kirche. Und das, also in meiner Familie
Sie
war
auch
das.
Sonntags in die Kirche?
Ja, das habe ich auch geliebt. Immer? Also als Rheinländerin, als rheinische Katholikin, natürlich fand ich das toll, wenn die Orgel losdonnert. Ich mag das gerne. Ich mag Kirchenräume, ich mag das Licht und die Fenster, diese Bauten, das finde ich alles imposant und beeindruckend.
Sie kommen halt eher von der Architektur dann?
Von der Architektur und von der Genussseite. Also die Musik ist sehr schön. Das ganze was man da miteinander erleben kann. Ich bin auch gerne in der katholischen Jugend groß geworden. Das war eine gute Prägung, fand ich. Mhm. Aber dieses Wenn, Dann und Entweder, Oder und Richtig und Falsch, mit dem immer gehandhabt wurde, das fand ich keine Antwort auf das Leben, wie ich es später kennengelernt habe.
Die Grundlage Ihrer späteren Kunstfigur, Annemie Hülchbarth, war schon auf Ihrem Schulweg begründet.
Ja, das ist wirklich so.
Weil Sie da in früher Jugend bereits Menschen haben beim Kommunizieren zuhören wollen. Ich habe gelesen, Sie haben immer wieder zwei Damen beim morgendlichen Gespräch beobachtet bzw. belauscht.
Ja, das war in der Düsseldorfer Altstadt, richtig. Und ich ging durch die Ratinger Straße und da wohnte eine Dame im Parterre und die hing tatsächlich allmorgendlich auf ihrem Kissen in ihrem Morgenmantel im Fenster und dann kam allmorgendlich, bis auf die Tage, wo ich zur zweiten Stunde hatte wahrscheinlich, eine andere Dame mit Brötchentüte oder was weiß ich, wo die dann morgens um 8 herkam. Und dann haben die zwei erstmal ein Düsseldorfer Pläuschchen gehalten. Dann haben die sich was erzählt. Ich bin dann auch tatsächlich manchmal zu spät zur Schule gekommen, weil es einfach so schön war.
Prägt das so ein bisschen dann den Humor auch, wenn man plötzlich merkt, ich interessiere mich dafür, was Leute miteinander reden?
Ich kann mir mich nicht anders vorstellen. Ich habe keine andere Erinnerung an mich. Ich habe das immer schon gemacht. Ich habe immer schon mir Leute angeguckt. Ich fand das immer interessant und ich habe mir auch immer vorgestellt, wie fühlt sich das wohl an, wenn der da so sitzt? Ich kann mich kaputt lachen. Also wenn sich zum Beispiel die Leute über Donald Trumps Frisur aufregen und lustig machen und so weiter. Ja, sehr komisch, sieht total Banane aus und so weiter. Mich interessiert der Moment davor, und das bezieht sich nicht nur auf Mr. Trump, sondern auf viele Menschen, die ich so sehe, manchmal sogar morgens mich. Was passiert mit den Menschen, die ich auf der Straße draußen sehe? Wie sind die vorher zu Hause am letzten Spiegel vorbeigegangen? Haben sich nochmal dazu gezwinkert beim Blick in den Spiegel und gesagt, so kannst du rausgehen. Und dann stehen die draußen so vor mir und ich denke, Mann, so kann man doch nicht rausgehen.
Ja, das...
Also Leute, die so aussehen, dass ich denke, geht nicht, einfach nur für blöd zu halten, das ist mir zu einfach. Das kann nicht sein, weil viele von diesen Menschen sind nicht blöd.
Nein.
Sie sehen nur blöd aus. Ja. Und für den einen oder anderen sehe ja wahrscheinlich ich blöd aus, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann.
Ja,
nicht?
Genau,
so, und schon sind wir wieder alle gleich blöd. Und das finde ich das Spannende, dass wir ja alle eigentlich gleich blöd sind.
Ja. Mit kleinen Unterschieden, aber eigentlich richtig.
Ja, ja,
das stimmt. Gehen wir nochmal zurück zur Schulzeit. Wie war die so? Sagen wir 9. Klasse, Deutsch, Mathe. War das lustig oder war das einfach so ganz normal?
Erinnerungen an die Schulzeit, was wollen Sie genau wissen?
Naja, also...
Ich kam auch in der Schule nicht dazu, wirklich was zu leisten. Also es wäre vielleicht, ich glaube, es wäre mehr drin gewesen, das haben die Lehrer häufig geäußert, es ist mehr drin. Es war nicht möglich, weil ich war wirklich im Beobachtungsmodus. Ich kann Ihnen jetzt einzelne Klassenkameradinnen genau schildern.
Und das, was Sie alles so gesagt haben.
Ja, und wann die Ursula das erste Mal die Wimpern gefärbt hatte, in einer Zeit, wo mir gar nicht klar war, dass man sich die Wimpern färben kann. Das fand ich auch lustig, dass man dieses kurze Stück Haar färbt. Wie macht man das denn? So, und da saß die dann, in der 11. Klasse war das. Da saß Ursula plötzlich da und hatte die Wimpern gefärbt. Mit solchen Sachen, ja, da kann man ja nicht bemerken, wann die Lehrerin nun reinkommt und ob es gerade Englisch ist oder Bio.
Ich wollte eigentlich auch nur auf so ein bisschen Ihren Humor abzielen, weil wenn das richtig ist, was ich erfahren habe, dann haben Sie sich so ein bisschen aus dieser Sportstunde rausgemogelt, weil Sie am Reck jetzt nicht die, ich auch nicht, also die, wie soll ich sagen, die talentierteste waren.
Ja.
Und sich dann so ein bisschen mit Humor aus der Affäre gezogen haben.
Ja, weil ja Humor grundsätzlich die Rettung aus jeder Notlage ist. So auch in meinem Sportunterricht. Ich gehörte immer in die schlechte Riege. Wir hatten Frau Amadea Schicke.
Wenigstens kein Doppelname.
Das war unsere. Nein, sie war. Da gab es niemanden zum Doppeln, sagen wir mal so.
Verstehe. Verstehe jetzt.
sie blieb einzeln. Und es gab die gute und die schlechte Riege. Carola Pünder war immer in der guten Riege und die hat es auch rausgerissen. Die Carola hat immer richtig bam, 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 bam. Die flog immer nur so durch die Ecken, die hat tierisch viel und gerne und gut Sport gemacht und war also immer in der guten Riege. Und da waren die Sportlehrer immer total glücklich mit, was für ein talentiertes, bewegungsreiches Mädchen. Und dann haben die sich damit beschäftigt und mit den anderen, die auch noch so talentiert waren. Und ich und auch Claudia Potthast und noch ein paar andere, wir waren in der schlechten Riege. Und weil ich wirklich überhaupt gar keine Lust hatte, das auch jede Woche wieder neu unter Beweis zu stellen, dass ich nicht das Reck betonen kann, wie man es macht, habe ich mich mit Claudia Potthast zurückgezogen und wir haben dann Sportberichterstattung gemacht. Das war aber auch gar nicht so, ja, damit es alle merken, sondern das hat mich und die Claudia einfach amüsiert. Also so ging die Zeit wunderbar rum.
Also das haben Sie eher für sich gemacht und wollten jetzt nicht den Clown geben für die Klasse und da was präsentieren.
Ja, es oder durfte so, ja auch gar nicht groß auf. Wir durften ja keine großen Zuschauer generieren. Dann wäre ja Ende gewesen.
Sie haben dann nach der Schule studiert und sind dann Familientherapeutin geworden. Ein ganz ehrenwerter Beruf. Hat Ihnen eigentlich dieses Rüstzeug von Therapiewissen geholfen, in diesen Medien sich noch besser zurechtzufinden? Oder das nicht ganz so wichtig zu nehmen vielleicht?
Ja, das hilft mir bis heute, aber eigentlich in allem. Ich habe ja Sozialarbeit studiert und mich sofort auch immer, sobald es das Angebot gab, immer auf Familie spezialisiert, weil ich das spannendste Lebensfeld überhaupt finde. Egal in welcher Zusammensetzung man lebt, ja, ob die Eltern getrennt sind oder nicht, ob es homo- oder heterosexuelle Eltern sind, ob es viele Kinder sind, wenige, Patchwork, egal. Es gibt diese erste kleine Bezugsgruppe, so klein sie auch sein mag, mit der wir starten in die Welt raus. Und das hat mich immer fasziniert. Von welcher Grundlage gehen wir raus dann in diese große, unübersichtliche Welt? Und auf was greifen wir eigentlich dann immer zurück? Was für ein Rüstzeug haben wir? Und das finde ich bis heute die spannendste Frage überhaupt. Und so begegne ich bis heute mir, indem ich selber bei mir sehe, ach, guck mal, jetzt greifst du nach deinen alten Regeln, aber die helfen dir gerade gar nicht. Oder, oh, wie gut, dass du so ausgestattet bist, weil und so. Also ich bin da immer sehr verbunden mit dem, wo ich herkomme und guck mir mein Gegenüber immer sehr genau an, wo kommt der eigentlich her. Und ich frage jeden sehr viel aus. Nicht, weil ich gerne indiskret bin. Ich bin, glaube ich, ein extrem diskreter Mensch, weil ich tratsche auch nicht gerne. Ja. Aber ich interessiere mich wahnsinnig dafür. Hatten Sie Geschwister? Was haben Ihre Eltern gemacht? Wie leben Sie heute? Haben Sie Kinder? Wie machen Sie es mit denen? Für mich gibt es nichts Spannenderes.
Als Familie. Während Ihres Berufslebens haben Sie aber schon angefangen, diese berühmte Annemie Hülchrath zu kreieren, sozusagen. Mhm. Wann ist das eigentlich zum ersten Mal aufgetreten, dass Sie das so auch privat nebenbei gemacht haben und dann, glaube ich, auch in den Karneval eingestiegen sind?
Ja, das war ein reiner Spaß. Wir haben im Studium immer, wenn irgendwer geheiratet hat, haben wir anderen, die Freunde haben dann da, so, das ist ja das, was einen immer so quält, wenn man zu Hochzeiten oder runden Geburtstagen geht, wenn dann die Freunde so selbstgetextete Lieder und oh, I'm singing in the rain. Ich war mal auf dem 40. Geburtstag von einer Freundin, dann haben die Kollegen sich aufgebaut und hatten dann als ganz lustige Requisite Regenschirme aufgespannt und haben dann umgetextet I'm singing in the rain, weil die Anne nämlich oft in Urlaub fuhr und immer Regen hatte. Oh, der Saal leerte sich und sie musste weiter zuhören. Na gut. Also das ist ja immer sehr gut gemeint und so gut gemeint war das von uns damals auch und dann heiratete 1992 niemand und aus unserer Freundesklicke sagte dann irgendeiner, ja, da müssen wir irgendwie was anderes machen, wir finden ja gar nichts, wo wir uns zusammensetzen können und komische Späße ausdenken. Und daraus entstand eine Karnevalssitzung und ich habe für diese Karnevalssitzung dann 1992 das erste Mal als Annemie Hülchrath auf einer Bühne gestanden, weil wir haben dann das Jugendzentrum, wo Martin arbeitete, das haben wir für zwei Abende bekommen und haben unsere Freunde eingeladen und so. So entstand es, dass ich die Annemie Hülchrath aus einem selbst ausgeschnittenen Holzfenster raus
Der eine oder andere mag sich auch noch erinnern. Ja, diese Kunstfigur, Sie haben es schon gesagt, so ein bisschen leicht, darf man einfältig sagen, liebenswert,
Anime ist in meinen Augen überhaupt nicht einfältig. Also in Anime, glaube ich, zeigt sich so meine Liebe zu den Leuten, die mir manchmal dann genauso auf den Sack gehen. Mhm. Aber ich finde Leute an der Wursttheke oder im Bus oder sowas, manchmal äußern die Dinge, die sind nicht zitierbar und manchmal ist das von purer Weisheit, was die von sich geben. Und in dieser Figur findet sich für mich so alles. Die ist freundlich, dann überschreitet die eine Grenze, dann merkt es aber und dann geht sie wieder zurück und so. Also die ist immer in Bewegung. Das
steckt auch ein bisschen was von Ihnen selber drin?
Ja, mit Sicherheit. Also ja. Ja, wenn man sich eine Figur selber ausdenkt, glaube ich, dann schöpft man ja immer aus dem, was man aus sich rausholt.
Ja, Sie haben also dann ein bisschen Karneval gemacht. Jürgen Becker, der Urvater des alternativen Karnevals, den hat man ja in Köln auch schon früh wahrgenommen als derjenige, der die Stunksitzung gegründet hat. Das ist ja eigentlich der besonders auch über die Landesgrenzen bekannte alternative Karneval. Der hat Sie mal gesehen in so einer Veranstaltung und ist dann auf Sie zugegangen.
Ja.
Und hat gesagt,
der
das
hat mich damals in die Mitternachtsspitzen eingeladen.
Mhm. Ja. Was hat er ihm gesagt, als er das zum ersten Mal gesehen hat? Sie haben Talent oder?
Das ist gut, was du da machst. Das ist gut. Das ist gut. Das ist richtig gut. Also ja, so.
Und dann plötzlich hieß es Fernsehen, Mitternachtsspitzen, dort auftreten. Das ist ja doch eine etwas andere Liga.
Ja, das war parallel zu der Zeit, wo ich gerade in, also da habe ich wirklich gedacht, jetzt drehe ich bald durch. Ich war ja ganz normale Sozialarbeiterin im Jugendamt, in der Familienberatungsstelle und habe auch wirklich überhaupt nicht davon geträumt, ich würde gerne mal entdeckt werden oder endlich muss doch mal jemand sehen, dass ich eigentlich auf die Bühne gehöre. Das hat mich wirklich nicht umtrieben. Ja, und zu der Zeit hatte ich einen Anruf bekommen von einer Produktionsfirma, die Mangold produzierte für TM3. Das war damals der Frauensender, der versucht wurde und eine Zeit lang gab es den dann, den gibt es schon lange nicht mehr. Und ja, dann war ich in dieser Mangold-Produktion, die stand mir bevor, also das war in Planung, weil ich eben diesen Anruf kriegte und aus Neugier dahin gegangen bin zu dem Casting und dann haben die nach dem Casting angerufen und gesagt, der Sender hat sich für Sie entschieden. Da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Ich bin wirklich zu diesem Casting gegangen, gar nicht mit dem Gedanken, was ich da lostrete.
Wie verlief denn ein solches Casting? War es nur ein Gespräch oder mussten Sie was vormachen?
Ja, ich musste da was vormachen. Ich musste, ich sollte eine, in der Einladung stand, bitte bringen Sie eine eigene Nummer zum Thema Männer mit. Ah. Und das habe ich komplett überlesen, weil ich dachte, nee, ich bin Sozialarbeiterin in einer Beratungsstelle. Ich bin keine Autorin von lustigen Nummern. Okay, das schon mal nicht. Und wir werden sie filmen in einer Talksituation. Habe ich gedacht, ja gut, das können die ja dann mit mir machen. Und dann bin ich da hingefahren, dann habe ich in der Straßenbahn wirklich überlegt, wenn die dich jetzt nach dieser Nummer da fragen und du sagst denen, nee, habe ich halt nicht, dann hättest du gar nicht losfahren müssen. Und dann wurde ich wirklich ein bisschen nervös, weil ich dachte, das ist doof. Und dann habe ich in der Bahn überlegt, okay, ich bin Melanie, ich bin 23 Jahre alt, ich finde Männer unheimlich nett. Und habe tolle Erfahrungen mit Männern, weil die so freundlich oft sind. Und so, dann habe ich das erzählt und dann habe ich mich da 10 Minuten reingequatscht. Und das war für die dann wohl so komisch, dass die mich 2 Wochen später anriefen und sagten, sie sollen die Moderatorin sein, auch in der Figur als Melanie.
Und was haben sie gesagt? Ja, super? Oder war
nein,
das
dann
schon
bin ich zu meiner
fast,
Chefin gegangen oder? Und habe gesagt, ja, liebe Frau Duell, ich war da bei so einem Termin, wir müssen uns mal unterhalten, also die möchten gerne 8 Folgen machen. Und dann hat die gesagt, das machen sie auf jeden Fall, das kriegen wir hier schon hin, dann nehmen sie Urlaub und so.
Hätte
und
sie gesagt, das machen wir nicht, wäre ihre Karriere anders verlaufen?
Das weiß ich gar nicht, weil ich war sehr verwirrt in der Zeit.
Ne?
Und das war vielleicht so ein Zünglein an der Waage, dass sie sagte, natürlich machen Sie das. Wenn Sie in der Supervision hier einzelne Fälle vorstellen, das ist nicht immer nur ein Problemgespräch und wir müssen dann eine Lösung finden, wie man weiter mit dieser Familie arbeitet, sondern manchmal ist das auch krachkomisch, wenn Sie so einen Vater darstellen oder eine Mutter oder so. Das sehe ich aber direkt, dass Sie da, dass das die richtige Anfrage ist. Das hat mich, glaube ich, dann nochmal ermutigt zu sagen, okay, ich probiere das mal aus. Mhm. Aber ich hatte nicht das Gefühl, hurra!
Hatten Sie denn eigentlich Lampenfieber, als es zur ersten Sendung kam? Oder war das, wir machen es einfach mal?
Nee, nicht so richtig. Also ich hatte Respekt vor diesem Riesenapparat. Ich kannte das ja gar nicht. Ich kannte keine Aufnahmeleiter und keine Regie. Und der Regisseur ist an mir auch verzweifelt, weil ich kannte das ja nicht, wie das ist, wenn der Regisseur eine Fernsehproduktion leitet und auch jedem sagt, was er zu tun hat. Und er hatte dann das Set eingerichtet. Das heißt, er sagte jedem, wer wo zu stehen hat in dem Sketch. Und ist dann in die Regie gegangen und ward nicht mehr gesehen. Nur noch über die Beschallung des Raumes zu hören. Und dann hatte ich in der Zwischenzeit zu Sabine gesagt, ich stehe immer so doof hier, kannst du ein bisschen früher losgehen, damit ich nicht so lange warten muss, bis du bei mir bist, weil ich muss dir ja eine Antwort geben und das ist ja so unnatürlich, wenn du erst mal dann und so weiter. Ich hatte natürlich keine Ahnung davon, wie man schneidet, dass man beim Fernsehen Sachen schneidet und dadurch das Tempo erhöht. Und ich wusste nicht, dass man mich ja gar nicht sieht beim doof rumstehen, weil in der Zeit ist ja der Zuschauer bei der Sabine. Hm. Und dann gab es irgendwann die Unterbrechung vom Regisseur, der sagte, Sabine, jetzt wieso gehst du da los? Und dann habe ich gesagt, sorry, das war ich. Ich habe der Sabine gesagt, die hat mir nur einen Gefallen getan, die ist früher losgegangen. Naja.
Also wie so Fernsehen halt so schwierig sein kann am
Anfang, ja, so war mein Anfang.
Neu reinkommt.
Ja, genau.
Humorvolle Menschen umgeben sich am liebsten auch mit humorvollen Menschen. Muss ihr Lebenspartner auch Humor haben oder so einen Humor, wie Sie sich das vorstellen? Also ist Humor in Ihrem Leben eigentlich zentral?
Ja, ja, aber was soll ich sonst sagen? Natürlich, ganz zentral. Mein Mann ist sehr lustig. Ja. Meine Mutter auch. Meine Mutter kann auch sehr lustig sein. Es gibt aber ganz unterschiedliche Humorausprägungen. Also ich glaube, manche Leute würden meine Mutter nicht vorrangig als lustig beschreiben. Aber es ist auch nicht unbedingt lustig oder immer witzig, sondern komisch.
Komisch.
Das ist nochmal was anderes.
Ja, das stimmt. Wie sieht es bei Ihrem Sohn aus? Der ist jetzt 10.
Sehr humorbereit. Ja? Humorbegabt.
Begabt.
Ja,
woran machen begabt. Sie das fest?
Der kriegt diese Momente mit. Mit dem kann ich das so teilen. Mit dem kann ich tatsächlich auf einem hohen Niveau schon, der amüsiert mich richtig. Das ist keiner, der unbedingt jetzt die Truppe bespaßen will. Aber es passiert ihm halt. Ha, finde ich gut.
Sind Sie eigentlich ein politischer Mensch? Also machen Sie sich viel Gedanken über Gesellschaft, über Politik und über das, was so drumherum passiert? Also über diese Empörungsgesellschaft, in der wir momentan ja auch leben.
Ja.
Da frage ich mich dann auch immer, wie kriegt man das am besten so, wie kriegt man das am besten geregelt? Ist das mit Humor, kann man dem, glaube ich, am besten begegnen? Oder was ist Ihre Waffe gegen den Alltag? Ist es Humor?
Ja, das ist tatsächlich so. Mein Humor ist wirklich mein Retter in jeder Situation. Weil Humor ist für mich eine Lebenshaltung. Mhm. Ja, das ist die Haltung, dass man sich selber nicht für zentral hält, weil das ist, glaube ich, der Beginn von Krieg. Und dass man sich mit dem anderen trifft in manchen besonderen Momenten, aber auch im Wissen darum, wir sind auch Mittelmaß, also im besten Sinne. Ja, wir sind so die Mitte. Ja, wir sind weder ganz oben noch ganz unten und das sind wir momenteweise und dann gibt es aber ja die bedeutende Mitte. Ja, das ist für mich eine Lebenshaltung. Das hat was mit Großzügigkeit auch zu tun, zu der ich längst nicht immer in der Lage bin, aber ich möchte es gerne. Da bemühe ich mich wirklich drum. Wenn ich merke, ich bin gerade wieder so, zum Beispiel jetzt im Moment, diese Zeit, die wir im Moment haben, wo über die AfD-Wähler oder diese große Gruppe von Menschen, die sich da jetzt sammelt, die gibt es ja schon ewig und die fühlen sich schon ewig nicht ernst genommen. Und ich glaube, du kannst den Leuten erst zeigen, nimm dich selber nicht so wichtig, nimm deinen Bauchnabel nicht als Zentrum der Welt. Wenn der Mensch aber mal das Gefühl hatte, dass er eine Bedeutung hat, ja, also wenn die sich ständig nicht wertgeschätzt fühlen, dann fliegt uns das irgendwann sehr übel ins Gesicht. Und das ist so.
Das stimmt. Ja, das finde ich auch.
Ja, weil es geht in meinen Augen danach weiter. Also es ist nicht die Lösung, dass der Therapeut in einer Therapiearbeit demjenigen sagt, jetzt sind Sie mal dran, achten Sie mal auf sich und machen Sie sich mal zum wichtigsten Menschen. Das ist der Anfang der Therapie. Ja, und danach muss es in der Arbeit weitergehen, dass derjenige sich wieder mit dem, dass er eine Wertschätzung für sich selber hat, einflechtet in diesen ganzen Strom von wir sind alle gleich, mal wirst du beachtet, mal du, mal stehe ich ganz hinten, mal stehe ich vorne und so. Das würde ich mir so wünschen, dass es mehr Raum wieder gibt oder mehr Menschen, die mit anderen zusammen das hinkriegen. Ach ja, komm, jetzt bin ich halt nicht dran, bin ich morgen wieder dran. Mhm. Oder da bist du nicht dran, bist du morgen wieder dran. Und ich bin politisch, aber ich bin keine politische Kabarettistin, weil das ist mir liegt das dann so am Herzen, dass ich da so richtig, da werde ich ja fast.
Was darf man denn sagen? Humoristin, Komikerin, auch nicht. Was
Komikerin?
Denn?
Komikerin? Ja, ach, ich weiß nicht. Nennen Sie es, wie Sie es wollen.
Die ganz Stratmann. Besondere Cordula Stratmann. Wir sind live aufgezeichnet in Rheine und an dieser Stelle darf sich unser Gast immer ein Stückchen Musik wünschen.
Oh, jetzt wird's.
Sie haben sich ja etwas Klassisches gewünscht von Mozart.
Ne? Ja, das ist erklärungsbedürftig.
Requiem. Ja, das Requiem, das muss man vielleicht mit ein paar Worten erklären.
Das Requiem von Mozart. Nun gut, das klingt ja sehr final. Also Requiem, das hat er ja, nun, das hat ein Thema. Das meine ich aber gar nicht, meine Damen und Herren. Diese Musik haut mich immer um. Ich habe das selber gesungen. Ich war in einem Schulchor und dort haben wir das Requiem von Mozart gesungen mit Orchester und haben wir eine Orchesterfahrt gehabt nach Saint-Malo in der Kathedrale, haben wir das aufgehört. Wenn ich dieses Requiem von Mozart höre, dann bin ich nicht wirklich mit Tod und Sterben beschäftigt, obwohl auch das ist ja eine wunderbare Musik, um sich mit diesen Themen auch zu befassen, sondern ich bin einfach mit dieser Wirkmacht von Musik und von diesem irren Mozart, der so viel Musik in sich hatte. Also ich könnte jetzt sogar, wie viel Zeit haben wir denn jetzt noch? Och. Also ich gehe kaputt bei dieser Musik, hören Sie selbst.
Eine Info und WDR 5 mit Cordula Stratmann. Lassen Sie uns doch kurz in die Schillerstraße abbiegen, Frau Stratmann. Wie kam Sie eigentlich dahin? Die Schillerstraße kennt man ja, kennt glaube ich jeder, eine Improvisationsproduktion. Das ist etwas, was untrennbar mit Ihnen auch verbunden ist. Schillerstraße und Stratmann, glaube ich, das würde jeder sofort sagen. Ach ja, die, genau, richtig. Wie kam sie dahin?
Der Produzent und seine Frau, die sich dieses Format ausgedacht hatte, die haben sich mit mir irgendwann getroffen, haben mir dieses Format vorgestellt und haben gesagt, wir würden das gerne mit dir machen. Und ich fand das sofort eine so überzeugende Idee, dass ich da zugesagt habe. Ja.
Das lief ja richtig erfolgreich über Jahre. Plötzlich kannte man sie überall.
Ja.
Das war ja ein besonderer Ruhm, also quasi ein Höhepunkt ihrer Karriere, richtig?
Ja, das war auch fast der Grund, warum ich das beinahe abgesagt hätte, weil ich wirklich Angst davor hatte, aus meiner Nische rauszugehen und dann, wenn es gut läuft, national bekannt zu sein. Und das hat mir wirklich Angst gemacht. Mir macht das immer wieder Angst, mich in der Öffentlichkeit so zu bewegen und dadurch zwangsläufig die Differenziertheit aufgeben zu müssen, die wir aber ja brauchen, um einen anderen Menschen wirklich zu sehen.
Sie haben dann ja aber auch gesagt, nach mehreren Jahren, ich ziehe mich jetzt mal ins Privatleben zurück, weil Sie haben dann ja auch Ihren Sohn bekommen und haben einfach eine Pause gemacht.
Ja, ich habe mich aus der Öffentlichkeit, nicht bewusst aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und so weiter, sondern für mich war klar, ich möchte keine Produktion machen, wo ich 100 Drehtage aus dem Haus gehe. Mhm. Und das war die Entscheidung.
Und das haben Sie dann auch nicht wieder bereut. Das war einfach, das war's und jetzt kommt dann was Neues.
Ja, ich habe noch nie eine Entscheidung bereut, die ich getroffen habe. Auch wenn ich im Nachhinein vielleicht, das gibt es ja bei schwerwiegenden Entscheidungen, dass man Jahre später sagt, ach guck mal, wie würdest du es eigentlich heute machen, wenn du das wüsstest, gewusst hättest und so weiter. Das ist aber, das halte ich wirklich für Quatsch, weil alle Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe, habe ich sehr ernst genommen und habe die mit allem, was ich hatte, in dem Moment so getroffen. Und ich glaube ganz fest daran, dass die dann richtig sind. Und man geht auch nicht mehr zurück dahin, wo man hergekommen ist, sondern man geht ja immer dann weiter. Man geht ja mit dieser neuen Entscheidung, geht man weiter in seine Zukunft und dann wird das die Gegenwart. Und dann wird es deins. Und ich kann es überhaupt nicht bereuen, mein Leben mit meinem Sohn und mit meiner Familie so zu leben, wie ich mich entschieden habe. Das, nee, da ist ja.
Sie haben ja auch, Sie haben dann ja auch die Zeit trotzdem kreativ genutzt und auch Bücher geschrieben.
Ja.
Unter anderem ein besonderes für Hypochonder, das da heißt,
ist dieses Buch ansteckend?
Sind Sie selbst so ein bisschen ins Hypochondrische tendierend oder was hat Sie daran interessiert?
Ich hatte so Tendenzen und als ich mich aber für dieses Buch damit beschäftigt habe, mit Hypochondertum, habe ich das wieder aufgegeben, weil es doch sehr aufwendig ist, ein Hypochonder zu sein. Es schränkt einen extrem ein und ist schon auch fordert viel Beschäftigung mit dem Thema. Und das Durchhaltevermögen hatte
ich nicht. Da wird aus einem Männerschnupfen ja auch gleich mal schnell eine ganz schwere Krankheit.
Und
wenn man dann auch noch googelt, ist man ja auch fast schon tot.
Ja, also genau. Das sollte man besser nicht tun.
Ja, genau. Sie haben dann ja auch verschiedentlich Lesereisen gemacht und mit Ihren Büchern waren Sie dann ja auch auf den Bühnen dieser Welt, wie gesagt. Das war dann mal wieder eine neue Dimension.
Ja, ich habe einfach anders gearbeitet. So habe ich das immer beschrieben. Und dass ich nicht auf dem Fernsehbildschirm zu sehen heißt ja nicht, dass ich nicht sackzufrieden am Schreibtisch sitze und mir eine schöne Geschichte ausdenke. Mhm.
Als Sie Mutter wurden, was war das für eine besondere Herausforderung? Ist das ein neuer Lebensabschnitt? Und wie sind Sie da rangegangen? Haben Sie sich da was vorgenommen oder haben Sie es einfach so gemacht, wie es kam?
Ja, vielleicht hat es damit zu tun, dass ich eine späte Mutter bin. Herausforderung ist mir schon viel zu anstrengend. Für mich war das wirklich einfach das pure Glück. Mhm. Ich bin so dankbar, dass ich das erleben durfte, dass die Tür sich in meinem Leben aufgetan hat und unser Kind in unser Leben gekommen ist. Das ist für mich das größte Glück überhaupt. Also ich habe das große Glück, einen wunderbaren Mann gefunden zu haben, der mein Gefährte ist und hatte mir auch gedacht, okay, wenn das ohne Kind sein soll, dann ich habe mein Leben sehr gern, wie ich es führe. Aber auch das ist, glaube ich, eine Einstellungssache. Ich möchte mein Leben mögen und da werde ich immer für sorgen.
Sind Sie eine strenge Mutter? Was würde Ihr Sohn sagen?
Ja, zumindest, also.
Gibt es klare Regeln zu Hause?
Hallo,
gibt
klar,
es Konsequenz?
Tisch abräumen und hallo, wieso gibt steht das hier? Da drunter ist sofort die Spülmaschine, wie geht die auf? Zeig mal her. Und na klar, also das ist auch für meinen Sohn selbstverständlich, dass er sich an bestimmte Regeln zu halten hat, die er gerne unterläuft, das darf der auch. Und dann ist es mein Job oder der meines Mannes zu sagen, dann ist der gerne schon mal der Brrrrt weg.
Darf er Fernsehen? Hat er Handy?
Nein, er darf kein Fernsehen. Er darf immer nur Radio hören. Und zwar so Rauschesender, die man gar nicht richtig reinkriegt. Ja, das darf er bei uns. Und er muss lesen auf Latein. Nee, da sind wir noch ganz konservativ.
Ja. Das wird ihm vielleicht später mal nützen.
Ja.
Dann gab es ja zwei Vorabend-Fernsehserien, die Sie bestritten haben. Einmal die Kuhflüsterin und einmal Ellerbeck. In der einen spielen Sie eine Therapeutin, eine Tiertherapeutin.
Eine Tierheilpraktikerin.
Heilpraktikerin, richtig. Und in Ellerbeck eine überraschend ins Amt gekommene Bürgermeisterin einer kleinen Gemeinde. Das war ja auch eine neue Erfahrung, eine solche Sendung zu machen.
Ja, vor allen Dingen wirklich ein Drehbuch zu lernen, ja, und an plötzlich der Drehbucharbeit nicht, ja, mitzuschreiben.
Nicht mehr improvisieren, sondern sich, genau, jetzt an die Texte zu halten, die es dort, ja, gibt.
Genau. Das war auch eine tolle Erfahrung. Ich mag das gerne, wenn ich dann irgendwann mal wieder was ganz Neues machen muss, ja, und mich anders auch auf die Arbeit anderer Leute verlassen muss.
Sie haben ja auch mit Olli Dittrich gedreht,
ja,
dieses Frühstücksfernsehen, mhm, und dann auch diese Talkrunde, die es gegeben hat, an die man sich vielleicht auch noch erinnern kann. Das waren ja ganz besondere Fernsehmomente, weil das auch der Versuch war, das Frühstücksfernsehen zu parodieren, ohne es jetzt niederzumachen. Mhm. Es war eine sehr charmante und auch sehr treffsichere Parodie auf das Frühstücksfernsehen. Mhm. Auch da muss man ja solche Texte so, genau so rüberbringen, quasi wie echt. So, und das ist, ja, Ihnen ja auch ganz gut gelungen, jedenfalls hat das die Presse so gesagt. Das war wieder eine neue Dimension, so etwas zu machen. Also Parodie auch, richtig echte Parodie zu machen.
Ja, das war für mich ja keine Parodie. Ich habe mir diese Figur, Simone Rabe oder Claudia, ja, Akgün, die habe ich mir so vorgestellt. Das war so der Charakter, den ich da darstellen wollte. Den habe ich dann angespeist mit verschiedenen Beobachtungen, die ich habe, ne? Aus verschiedenen Moderatorinnen. Ich habe keine Moderatorin vor Augen gehabt und gedacht, ah, die machst du jetzt mal. Das war mehr so dieses Interesse, aber auch diese Routine, mit der man schon die so und so vielte Talkshow eben macht, ja, und dann, ja, und mit der man sich auch irgendeinen Quatsch erzählen lässt von etwas, wo man denkt, mein Gott, das kann ich ja überhaupt nicht nachvollziehen. Was hat der gerade gesagt? Na gut, also, und dann für den Zuschauer zu fragen, das müssen Sie uns nochmal genauer erklären. Mhm. Wie muss ich mir das vorstellen? Und dann.
Wie war das mit Olli Dittrich zu drehen? Der hat ja auch klare Vorstellungen von dem, wie das sein sollte.
Ja.
Und er hat sie ja nicht einfach so ausgewählt.
Ja, der hat mich gefragt, ob ich das mache. Und dann habe ich mich um meine Arbeit gekümmert und er sich um seine Arbeit. Also er hat ja sehr viel zu tun gehabt mit den vielen Figuren, die, ja, er in dieser Talkrunde, genau, spielte. Und ja, der musste sich einfach darauf verlassen, dass ich das so mache, wie er hoffte, dass ich es mache. Und das hat funktioniert. Also, aber die Garantie hat man vorher auch nicht.
Das weiß man. Geht das eigentlich weiter?
Also das ist ja Ollis Format, ja. Und er hat mich zweimal gebeten, dabei zu sein, weil er genau diese Figur brauchte. Mhm. Und er macht ja mit diesem Format schon weiter. Er hat ja schon den Herrn Aigner wunderbar vor die Kamera gebracht. Und er macht ja weiter mit diesem Format, etwas, ja, zu persiflieren, mhm, oder hat es jetzt auch nochmal weiterentwickelt. Und wenn er mich nicht braucht, gucke ich mir das mit großem Vergnügen an und freue mich, was ich da wieder zu sehen kriege. Und wenn er mich braucht, bin ich da.
Ja, dann geht es jetzt auch ins Kino, ja, SMS für dich. Mhm. Auch das war vorher noch nicht in der Form. Das ist wieder eine neue Dimension. Da spielen Sie, glaube ich, mit Katja Riemann und Nora Tschirner zusammen. Das ist ja auch wieder was Neues. Wollten Sie das auch haben oder wurden Sie auch angesprochen und gesagt, ja, das muss die Stratmann machen?
Es ist eine kleine Gastrolle.
Ja, ne?
Und
trotzdem.
Ja, für die wurde ich gefragt, ob ich Lust hätte dazu. Und
ich glaube, dann, Sie spielen da die Verlegerin, oder?
Genau, da bin, ja, ich die Verlegerin einer, ja, verzweifelten Kinderbuchautorin, die glaubt, dass sie nie mehr komische Kinderbücher schreiben kann und was auch eine Zeit lang so ist.
Ja.
Und ja, das hat großen Spaß gemacht, weil es waren ein paar sehr schöne Szenen. Das war einfach auch ein schönes Drehbuch. Das hat mir große Freude gemacht. Mhm.
Haben Sie eigentlich Lampenfieber, wenn Sie in Aktion sind, wenn Sie auf einer Bühne sind, wenn Sie jetzt, ich habe gesehen, Sie haben ja auch diese Fernsehshow.
Das weiß doch jedes Kind.
Das weiß doch jedes Kind.
Da hatte, genau, ich extremes,
also da geht man auf die Bühne, da ist ein ganzes Publikum, ja, und dann heißt es, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, und die Leute sind natürlich schon gewarm-upt, aber trotzdem, also das sah so aus, als ob es gar kein Lampenfieber gäbe.
Nee, also bei dieser Quizshow hatte ich ein großes Lampenfieber, weil das sehr konfektioniert war. Das, ja, war ein amerikanisches Format, was wir dann nach Deutschland übersetzt haben. Und das war eine große Herausforderung, weil das eben so, dann muss man die Spielstände durchgeben, immer wieder nochmal die Spielregeln und sagen. Und das war mir wahnsinnig wichtig, weil ja Kinder dabei waren. Ich finde, Kinder gehören nicht vor eine Kamera. Und nun hatte ich Kinder vor der Kamera, also muss ich mit denen entsprechend umgehen. Ich hatte vorher viel mit denen zu tun. Ich habe vorher die Eltern kennengelernt. Ich wollte das eben. Ich wollte nicht als Moderatorin, naja, dann moderiere ich das halt so weg. Und die süßen Kleinen, die machen, also die sehen ja so süß aus, ja, und die machen das auch, ja, Kinder vor der Kamera, also so süß. Ich sehe das sehr kritisch und deswegen war das für mich eine sehr anstrengende Arbeit, weil ich eben nie wollte, dass irgendein Kind auch nur einmal blöd aussieht, aber du hast ja die Kontrolle bei sowas nicht genau. Und dann hast du noch diese wahnsinnig aufgeregten Kandidaten, die wirklich schweißnasse Hände hatten und wo du denkst, ach du liebe Güte, so, das hat mich sehr, sehr angestrengt, diese 3 Staffeln. Aber das war eine tolle Erfahrung. Nochmal was Neues machen und auch nochmal merken, bei den anderen Sachen habe ich nicht so ein großes Lampenfieber. Ich habe immer großen Respekt vor dem, was ich da mache, weil ich weiß, die Leute haben ein Recht darauf, dass das jetzt auch gut gelingt. Aber ich habe so einen Spaß am Scheitern, beziehungsweise halte Scheitern für sowas Naturgegebenes. Und ich halte es für so lächerlich, wie wir uns immer anstrengen, dass nichts schief geht. Also grundsätzlich muss man sich bemühen. Man soll immer das Beste versuchen. Das setze ich aber immer voraus. Ich unterstelle nie jemandem, naja, was sollte das auch? Du hast dir ja überhaupt keine Mühe gegeben. Erstmal denke ich immer, alle versuchen das Beste. Und wenn es dann schief geht, mein Gott, ist das lustig. Es stirbt doch keiner. Nein. Also das wäre schlimm.
Und wenn die Quote nicht so ist, wie man sich das vorgestellt hat, egal. War ja hin und wieder mal so, dass die Quote vielleicht nicht unbedingt so großartig war, dass man sagt, ja, brauchen wir jetzt die nächsten 100 Folgen. Nee. Also insofern, ist das Scheitern oder ist das einfach nur
kein Problem? Nein, das ist doch das ganz Normale. Ja, das ist auch Scheitern, aber Scheitern ist ja ein Faktor in unserem Leben. Es geht ja definitiv nicht immer rauf, wie langweilig wäre das. Und natürlich, wenn man gerade scheitert, findet man das blöd oder denkt sich, oh, das ist jetzt aber eine Aufgabe, bis ich das wieder glatt gehe. Also, oder ne, bis das nicht mehr piekst oder so, aber ich empfinde die Phasen, wo ganz viel Aufmerksamkeit im positiven Sinne da ist, wo ganz viel Erfolg da ist, das empfinde ich ungefähr gleich anstrengend, wie wenn es nicht funktioniert, weil ich merke, was das für Bilder macht und was das für einen Stress macht, was das dich hochpeitscht, das musst du jetzt halten und jetzt ist die Erwartung so hoch und das ist wirklich, Erfolg kann echt quälend sein und da ist ein Misserfolg dazwischen verdammt gut.
Das ist ja sehr, damit kann man gut leben, glaube ich, da muss man sich nie Vorwürfe machen, wenn man auch Scheitern als normales Leben ansieht.
Es ist ja gar nicht meine Sicht der Dinge, sondern es ist so. Ja. Das kann man kann ja sein Leben so leben mit, naja, Scheitern gibt's bei mir oder geht nicht, gibt's nicht. Das sind so potente Quatschsätze, mit denen kriegen wir das Leben kein bisschen besser in den Griff, als es möchte. Das Leben sagt uns, wie es geht. Nicht wir sagen dem Leben, wie es läuft. Das ist meine Überzeugung.
Gibt es noch was Sie gerne demnächst noch machen? Wir haben Film, wir haben Fernsehshow, wir haben eine Vorabendserie, wir haben eine Rolle. Was wäre jetzt noch anhängig, sozusagen?
Ich werde nackt auf dem linken Bein steppen, bin ich noch ganz schlecht.
In New York vielleicht?
Also in New York fange ich an damit. Ja, ich gucke, was kommt. Also für nächstes Jahr gibt es schon Pläne. Aber das soll man ja immer nicht besprechen.
Ja, doch, das können wir doch gern tun.
Sie sehen es ja dann. Wenn aus den Plänen wirklich was wird, was Sie sehen sollen, werden Sie es.
Okay. Also, vielen Dank, Cordula Stratmann. Humorarbeiterin darf ich nicht sagen. Wundervolle Schauspielerin, humoreske Art.
Was? Herr Fritsche, wir haben es. Humorerin.
Humorerin ist sehr schön. Also Humorerin in allen Medien. Zu Gast hier im Gespräch Hoch 2 von NDR Info und WDR 5. Es war mir ein kommunikatives Fest. Alles Gute für Sie und vielen Dank für das aufmerksame Publikum. Dankeschön.
Cordula Stratmann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.